Ja, wollen wir gleich zum Thema kommen. Heute geht es um die Heiligkeit Gottes im Neuen Testament. Als ich mich der Frage und dem Thema näherte, war ich überrascht, wie wenige Belegstellen im Neuen Testament von dem heiligen Gott reden. Aber auch im Neuen Testament wird Gott als der Heilige und auch Jesus als der Heilige bezeichnet. Johannes 17, Vers 11 redet Jesus seinen Vater im Himmel an mit Heiliger Vater. Es ist nicht der Papst, der Heilige Vater, sondern der, von dem Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Heiliger Vater, gesprochen in der Ankündigung der Geburt durch den Engel, das Heilige, das geboren wird, ist ich. Vielleicht etwas anders, aber auch von Jesus, dem Heiligen, da wird er als dein Heiliger, also Gottes heiliger Diener bezeichnet. Apostelgeschichte 4, Vers 27 und 30, dein heiliger Diener Jesus. Und eine Stelle, da kann man überlegen, ob Jesus gemeint ist oder Gott. 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Es wird nicht gesagt, wer damit gemeint ist, Jesus oder Gott, aber einer von beiden oder beiden. Und dann Testament. Und aus diesen wenigen Belegen lässt sich auch nur weniges entnehmen, das uns über ein neutestamentlich spezifisch und eigenes neutestamentliches Heiligkeitsverständnis Aufschluss gäbe. Und darum gehe ich, wie es das, ich das bereits im Alten Testament gemacht habe, bei der kultischen Heiligkeit, da hatte ich ja gesagt, da wird eigentlich mehr von der Unheiligkeit oder Heiligkeit des Menschen gesprochen und die Heiligkeit Gottes muss man sich indirekt erschließen. So gehe ich hier auch im Neuen Testament vor und möchte vor allen Dingen die Heilungswunder Jesu behandeln, in denen er kultisch unreinmachende Krankheiten heilt. Und diese Belege führen uns geradewegs in den Bereich des jüdischen Kultus und in sein Heiligkeitsverständnis und seine Heiligkeitsbestimmungen. Wenn Jesus zu dem Geheilten sagt, geh zum Priester, lass dich von ihm begutachten und dann soll der bestätigen, dass ich dich geheilt habe. Das ist ja, das weist ja unmittelbar in den alttestamentlich oder jüdischen Gottesdienst hinein. Und damit eben auch in das Heiligkeitsverständnis der alttestamentlichen Gottesdienste. Und damit sind wir jetzt ja einigermaßen vertraut seit vorgestern und gestern. Und hierbei erhebt sich aber jetzt die Frage, okay, im Neuen Testament kann man in den Heilungswundern so etwas, Andeutungen des Heiligkeitsverständnisses des Alten Testamentes entdecken. Kann man im Neuen Testament auch ein Heiligkeitsverständnis Gottes entdecken, wie wir das aus den heilsgeschichtlichen Texten gestern herausgearbeitet haben, also eine rettende Heiligkeit Gottes. Und wenn ja, wenn beide Elemente da sind, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Also lass uns anfangen mit der Frage nach dem kultischen Heiligkeitsdenken im Judentum. Ein auffälliger Hinweis auf eine kultische Unreinheit, die von Jesus bei seinen Heilungen beseitigt wird, ist der vom Erzähler sehr bewusst vermerkte Abschluss im Munde Jesu, geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung. Das ist das Reinigungsopfer, durch das der Priester Sühnung bei Gott erwirken soll im Alten Testament. Und Jesus stellt sich unter diese Regelung und sagt, wenn er einen geheilt hat, geh hin zum Priester. Der soll feststellen, dass diese kultisch unreinmachende Krankheit weg ist. Und dann soll er für dich opfern. Du musst natürlich das Opfer bezahlen oder bringen. Und dann kannst du wieder in die Gemeinschaft Gottes und der Glaubenden aufgenommen werden. Das heißt, in den Heilungserzählungen der Evangelisten spielt die kultische Frömmigkeit durchaus eine Rolle. Nun wissen wir, diese Frömmigkeit hatte die Menschheit in zwei Klassen eingeteilt, ganz radikal. Die Klasse der rituell reinen Juden, das ist die eine Gruppe der Menschheit, die Gottes Gemeinschaft haben, sofern sie in einem kultisch reinen, rituell reinen Zustand sind, also heilig sind. Und auf der anderen Seite die Klasse der Goyim, der Heiden, der durch Götzenopfer eoipso kultisch Unreinen, die in der Trennung von Gott leben. Das hat ja zu der Zwischenwand der Umzäunung geführt, von der Paulus spricht, die die Juden von dem Rest der Welt trennt und abspaltet. An diesen Stellen zeigt sich unser Unverständnis für kultische Frömmigkeit. Wenn wir das nicht interpretieren können, dass Jesus sagt, geh zum Priester, wird er meistens in den Predigten verschwiegen und darauf wird gar nicht eingegangen. Wir thematisieren meistens, ist das toll, dass der wieder in die menschliche Gemeinschaft zurück darf. Der Aussätzige muss nicht mehr draußen vor den Toren der Stadt wohnen und rufen, unrein, unrein, ja. Man stellt ihm nicht mehr das Essen dahin und haut gleich wieder ab, um ihn nur nicht zu berühren. Sie dürfen wieder nach Hause zum Mann, zu den Kindern und zur Frau oder zum Ehemann. Sie dürfen wieder in die Gemeinschaft, sie dürfen auf dem Marktplatz mitbieten und so weiter. So sehen wir als moderne und als neutestamentlich geprägte Menschen, dass wenn wir die Probleme und die Ursachen und Auswirkungen vor allen Dingen der kultischen Heiligkeit nicht kennen und der kultischen Unreinheit. Darum sehen wir nur, der Kerl ist wieder gesund geworden und er darf wieder in die Gemeinschaft der Menschen zurück. Aber die Heilungswunder wollen noch was ganz anderes sagen. Sie wollen vor allen Dingen sagen, Jesus bringt diesen Menschen, der ja endgültig von Gott getrennt ist, als Toter oder als mit Lepra behafteter, bringt er wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Wenn wir lesen, dass Jesus einen Aussätzigen heilt, müssen wir das wahrnehmen. Mehr als endlich wieder gesund, endlich wieder aus der sozialen Isolierung befreit, endlich wieder in die menschliche Gemeinschaft integriert. Wir müssen sehen, dass das Eigentliche an diesen Wundern ist, dass dieser Mensch jetzt zum Priester geht und sagt, ich bin meine kultische Unreinheit los, ich darf wieder in Gottesdienst, ich gehöre wieder zu Gott. Wir denken, und da stelle ich mir vor, und ich nehme euch jetzt mal mit hinein in so eine Situation. Jesus begegnet einem Aussätzigen, fasst ihn an und sagt, sei gesund, du bist geheilt. Jesus geht in der Menge. Achso, und was denkt der Jude? Jesus hat ihn angefasst. Jetzt hat er sich kultisch angesteckt. Jetzt ist er auch unrein. Die Geschichte von einer blutflüssigen Frau, die Jesus von hinten berührt, die jetzt sagt, wer hat mich hier angefasst? Die Frau hat mit ihrer kultischen Unreinheit Jesus berührt. Jesus muss auch kultisch unrein sein. Jesus nimmt die Hand der Tochter des Jairus, die tot ist, und nimmt dieses Mädchen bei der Hand und sagt, steh auf, Talita Kumi. Er hat eine Tote angefasst. Jesus berührt die Bahre des Jünglings von Nain, der da tot auf dieser Bahre liegt. Er hat sich kultisch verunreinigt. Alle diese Texte oder auch bei anderen, wo Jesus dann irgendwie was auf die Augen schmiert, ja, kann man auch voraussetzen, dass diese Sekrete, die da abgesondert werden, kultisch unrein machen. Immer muss der Jude sofort denken, dieser Jesus hat sich jetzt kultisch verunreinigt. Der weiß doch, was dann dabei passiert, wenn man einen kultisch Unreinen anfasst. Warum macht er das freiwillig? Wie kann der sich nur freiwillig und bewusst dem Kontakt mit Blut aussetzen, mit Aussatz aussetzen, mit Leichen aussetzen? Wie kann der bloß? Der ist doch jetzt radikal von Gott getrennt, dieser Jesus. So einer kann niemals der verheißene oder endzeitliche Messias sein, geschweige denn der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist nicht kultisch unrein und macht sich auch nicht kultisch unrein. Aber dieser Jesus verhält sich so, dass er von Gott getrennt ist. Und damit sind wir bei der Kreuzigung. Kalkuliert man solche Reaktionen des zeitgenössischen Judentums mit ein, ist sofort klar, dass diese Geschichten bewusst über sich und diese aktuelle Heilungssituation hinausweisen wollen. Sie weisen auf das Ziel des ganzen Evangeliums hin, nämlich auf den Hügel Golgatha, auf dem Jesus, der Heiland, der heilt und Heil bringt, für die Gottlosigkeit der Menschen stirbt. Nicht nur zum Wohl der Juden des ersten Jahrhunderts, damit einige Juden wieder gesund werden, sondern zum Heil aller Menschen, deren Trennung von Gott nimmt er auf sich. Er ist der, der von Gott getrennt ist am Kreuz von Golgatha. In seinem Sterben lässt sich Jesus ein für alle Mal von Gott alle menschliche Gottesferne aufladen. Das hat mich Heiligkeitsbewusstsein des Judentums gelehrt. Was dort am Kreuz passiert, Jesus lässt sich die Gottesferne aller Menschen aufladen, der Israeliten und aller anderen. Und eben auch die Gottesferne, die die Israeliten durch kultisch unrein machende Krankheiten erfahren. Und Jesus leistet darin auch für uns, was Jesaja so formuliert hat. Zum ersten Mal habe ich angefangen, diesen Satz, der ja auch, entschuldigt, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Charismatiker, aber dieser Satz wird von Charismatikern immer missbraucht für meine Begriffe. Jesaja 53. Er hat unsere Krankheiten, so fängt der Satz an, er, der Gottesknecht, hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Der Text sagt nicht, dass Christen nicht mehr wieder krank werden oder dass Jesus meine Krankheiten alle getragen hat und nur ein Gebet muss gesprochen werden, dann wäre ich wieder gesund. Andernfalls glaube ich nicht richtig. Nein. Ich glaube, dass hier tatsächlich die kultisch unrein machenden Krankheiten gemeint sind. Jesus hat diese kultisch unrein machenden Krankheiten, die mich, den Juden von Gott trennen, auf sich genommen und damit auch meine Trennung als Heide, der ich ja als Heide eo ipso kultisch unrein bin und von Gott getrennt bin. Das hat Jesus auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. So lässt sich der Sohn Gottes am Kreuz an der rituellen Unreinheit von Juden und Heiden unrein machen und trägt die Folgen. Er verfällt dem heiligen Gott im Gericht. Wie im Alten Testament ein Mann namens Achan, der sich da vor Jericho an dem Banngut Jahwes vergriffen hat, oder ein Saul, der sich an der Beute, die Jahwe gehört, vergriffen hat, oder wie der König, der babylonische König Belsazar, der mit den heiligen Geräten aus dem Jerusalemer Tempel eine profane Feier feiert und diese heiligen Geräte dann im Alltag profaniert, entweiht. Diese Leute sind alle Gott im Gericht verfallen. Achan wird gesteinigt. Saul wird beiseite gesetzt. Belsazar wird in derselben Nacht noch umgebracht. Daran tritt Jesus als verfluchter Sünder par excellence an unsere Stelle, an deren Stelle, denen der Cherub mit dem flammenden Schwert die Rückkehr in den Garten Eden verwehrt, in den Raum der Gegenwart Gottes verwehrt. Der Garten Eden ist ja der Raum der Gegenwart Gottes. Der Cherub mit dem flammenden Schwert steht davor und lässt die Menschen nicht zurück. Jesus macht die Tür wieder auf. Deswegen habe ich in der Predigt ganz zum Schluss gesagt, wenn Jesus dann mit euch, Gott mit euch auf euer Leben zurückblickt und euch einlädt, mit ihm zu feiern, und ihr hebt euren Blick zu Gott empor, dann seht ihr wieder in den Garten Eden, den Ort der Gegenwart Gottes, wo ihr unverbrüchlich mit ihm dann leben, wo wir dann mit ihm leben können, über den Glauben hinaus. Jesus tut das, um uns die einst preisgegebene kultische Reinheit neu zu erwerben. Das heißt aber, um uns unsere Heiligkeit vor Gott zurückzugeben und damit die Gottesgemeinschaft, die wir verloren hatten, oder umgekehrt, die Gottesgemeinschaft zurückzugeben und damit die Heiligkeit, die wir verloren hatten, damals, als wir so handeln wollten wie Gott und dabei so sein wollten wie Gott. Dass Jesus am Kreuz von Golgatha tatsächlich unsere Heiligkeit vor Gott uns wiedergeschenkt hat, das wird bei seinem Sterben sehr klar ausgesprochen. Einmal sagt er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit die von Gott Verlassenen wieder zurück können. Damit die Folge der kultischen Unreinheit, der Lepra und des Todes für immer aus Gottes Gemeinschaft gestoßen, rückgängig gemacht werden können. Und das andere ist, einer von euch hat das schon im Gespräch hinterher mal erwähnt, das ist, im Augenblick des Sterbens Jesu zerreißt der Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang, der für den frommen Juden den heiligen Bereich des Göttlichen vom Profanen des Menschlichen schied. Jetzt habe ich das Ding hier weggestellt, aber ihr habt das Bild noch im Kopf. Ja, unten die Welt des Menschen, oben die Welt Gottes, und der Mensch kommt nicht hinein in die Welt Gottes. Der Vorhang im Tempel zerreißt, das Allerheiligste ist nicht mehr vom Rest des Tempels getrennt. Die Cheruben, die da in diesen Vorhang eingewebt gewesen sind, die braucht man nicht mehr. Die halten den Menschen nicht mehr ab von Gott. Sie müssen den Menschen auch nicht mehr schützen vor Gott. Denn dieses Zerbrechen an der Heiligkeit Gottes, das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Der Vorhang zerreißt. Das heißt, für den Normalsterblichen ist die unüberschreitbare Grenze, die nur der Priester einmal im Jahr, der hohe Priester als Mittler des Heiligen, durchbrechen darf, zerrissen. Die ist zerstört, diese Grenze. Ein anderer, gestern hat das jemand auch schon gesagt, und ich habe gesagt, ja, ich komme morgen darauf zu sprechen. Wir haben gedacht, das wäre ein Lied von Martin Luther, ist aber von Johann Nikolaus Hermann. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Da heißt es dann in diesem Weihnachtslied aus der Reformationszeit: Heut schließt ihr wieder auf die Tür zum schönen Paradies mit der Geburt Jesu. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. So, ein Christ aus dem ausgehenden Mittelalter in der beginnenden Neuzeit hat das so formuliert. Mit der Geburt Jesu Christi, mit dem zerrissenen Vorhang, schließt Gott wieder die Tür zum Paradies auf. Für die Christen, die durch Jesus Christus, sein Sterben und Auferstehen mit Gott versöhnt sind, neues heiliges Leben erhalten haben, steht der Cherub nicht mehr vor dem Paradies. Es hat wohl kaum zu überschätzende Folgen, dass der Sohn Gottes, der Heilige, der Reine, unsere kultische Unreinheit und Gottesferne zu seiner macht, dass er sich an unserer ansteckenden Krankheit der Gottverlassenheit quasi ansteckt, schon damals, als er die Toten und Aussätzigen berührt. Das will die Geschichte ja sagen. Und folglich an Gott zerschellt. Er zerschellt am Gott. Nicht die blutfrischige Frau. Nicht der Aussätzige. Christus zerschellt dort. Dort, als er am Kreuz hinausschreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit hat Jesus, indem er an meiner Stelle an der Heiligkeit Gottes zerschellt, damit hat Jesus das Problem der kultischen Sünde ein für alle Mal bewältigt. Und zwar in der Weise, dass es nicht mehr existiert. Das ist eine Aussage. Es existiert nicht mehr für uns Christen, das Problem der kultischen Sünde. Deswegen haben wir auch keine Beziehung mehr dazu, eigentlich völlig zu Recht. Bloß ist gut, wenn wir es mal kennenlernen, wenn wir die Geschichte, diese kultische Frömmigkeit und Heiligkeitsverständnis mal in den Blick nehmen. Nichts anderes verkündigt der zerrissene Vorhang. Seit er zerriss, steht der Himmel offen. Das gilt, so wahr der Mittler Jesus für unsere Gottesferne gestorben ist, so wahr der Fluch, den wir verdient, ihn getroffen hat. Ein Lied von meinem Urgroßvater Karl Brockhaus, der in den geistlichen Liedern der Brüdergemeinde drin steht. Und ich habe das natürlich als Kind immer wieder und immer wieder gesungen. Und da muss ich daran denken, jawohl, das haben die Brüder kapiert. Und das haben sie auch in Worte gefasst. Ja, der Vorhang ist zerrissen und der Fluch, den dir verdient, der hat Jesus getroffen. Und darum dürfen wir jetzt mit Gott Gemeinschaft haben. Wer seine Rebellion gegen Gott, wer die Gottesferne seiner kultischen Unreinheit dem Heiland, der heilt und Heil bringt, dem Heiland Jesus überträgt, wie die blutflüssige Frau, wie der Aussätzige oder vielleicht sogar wie der Jüngling zu jungem Mann da in Nein auf der Bahre, für den ist das Problem der Trennung von Gott bewältigt. Das lasst mir auf eurer Zunge zergehen. Für mich, der ich mich Jesus anvertraut habe, ist das Problem der Trennung von Gott bewältigt. Und jetzt denkt nicht an das, was ihr tut oder tun müsst oder wozu ihr euch verpflichtet fühlt. Erst einmal hat Gott dieses Problem der Trennung von ihm bewältigt. Alles andere kommt danach und wächst aus dieser Sache heraus. Das finde ich so faszinierend, so erleichternd, so befreiend. Ein für alle Mal ist das Problem der Trennung von Gott bewältigt. Wer das erlebt, der ist anders als der alte Israelit für immer heilig, weil er für immer und unverbrüchlich zu Gott gehört, weil er unverbrüchlich in Gottes Gemeinschaft leben darf und lebt. Für den ist die bisher unüberschreitbare Grenzlinie zwischen der heiligen Welt Gottes hinter dem Vorhang und der profanen Welt des Menschen nicht mehr existent. Für den ist die schreckliche Aufteilung des Lebens in einen heiligen himmlischen Bereich und einen profanen weltlichen für immer aufgehoben. Und ich sage das mal jetzt so, hier wird für mich auch deutlich, diese beiden Welten sind ja im Leben von uns Christen da. Ist jemand ein Christus, ist einer für mich dieser zentrale Glaubenssatz überhaupt, ja, aus dem 2. Korinther, oder, ja, 2. Korinther 5, glaube ich, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. In Christus sein heißt, durch Christus erlöst sein. Das ist so ein Terminus Technicus von Paulus, ja, in Christus. Ist jemand durch Jesus Christus erlöst, so ist er eine neue Schöpfung. Wodurch und wie? Weil Jesus mir vom Kreuz her sein ewiges Leben zuspricht. Aber dieses ewige Leben habe ich nur in meinem biologischen Leben. Und hier verbindet Gott in den Christen den profanen irdischen Raum, mein irdisches Leben, mit dem himmlischen, göttlichen Raum, dem ewigen Leben. Das ist beides in meinem Leben da. Das ist nicht mehr getrennt. Das ist zu einer Einheit geworden. So gegensätzlich diese beiden Bereiche sind. Aber in mir, der Person Bernd Brockhaus, der ich Christ bin und ewiges Leben habe, ist das eine Einheit geworden. Ich leide noch darunter, dass ich nicht nur ewiges Leben habe, sondern dass Gott zu meinem irdischen Leben nur das Ewige hinzugetan hat. Aber das Irdische, das Ewige ist eine Wirklichkeit. Es ist nicht mehr ist schon noch ein Gegensatz, aber die Lebensräume sind nicht getrennt. Gott hat diese Zwischenwand der Umzäunung im Leben eines jeden Christen selbst durchbrochen. Ich habe jetzt jederzeit Zugang zu meinem Gott. Ich muss nicht zu einem Priester gehen und sagen, vermittle mir doch mal ein Gespräch oder eine Antwort meines Gottes. Ich habe immer Zugang zu meinem Gott, weil ich mit diesem Gott, den ich jetzt Vater nennen darf, in einer Familie lebe. In der Gottesfamilie, die sich Ekklesia nennt, Gemeinde, Kirche. Der Autor des Hebräerbriefes formuliert dieses Vorrecht mit seinen Worten so: Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu die Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, das war ganz Besonderes für die Juden. Und der Christ hat es, da wir nun die Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum haben, den er, Jesus, uns eingeweiht hat, als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang hin. Und dieser Vorhang ist das Fleisch, das am Kreuz gekreuzigt wurde. Und weil wir einen hohen Priester über das Gotteshaus haben, so lasst uns jetzt hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der unverrückbaren Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, alttestamentliche Vorstellung, ja, mit Reinigungswasser besprengt, vom bösen Gewissen, gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Auf einmal fängt der Hebräerbrief an, für mich zu sprechen. Den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Da sehe ich die Frau nach ihrer Menstruation sich baden. Übrigens kommt mir gerade in Sinn, das macht die Bathseba auf dem Dach ihres Hauses. Die nimmt ein rituelles Reinigungsbad und wird dabei dann von David beobachtet. Als mir das aufgegangen ist, da habe ich gedacht, ja, aus wessen Fantasie stammt nur die Idee, dass die Frau sich da unter den Augen des Königs Davids, dass sie da ein Wannenbad nimmt, um den zu verführen? Nein, die macht ein kultisches Reinigungsbad. Ja, weil sie das machen muss. Dabei wird sie beobachtet. Oder der Mann, der sich kultisch verunreinigt hat, der muss sich seinen ganzen Körper mit Wasser baden, im fließenden Wasser waschen und baden, dann kann er, bis er nach dem Einbruch der Dunkelheit ist, er dann wieder kultisch rein. Und das nimmt hier der Hebräerbriefschreiber auf. Durch Jesus Christus sind wir ein für alle Mal gewaschen mit reinem Wasser und besprengt und damit vom bösen Gewissen gereinigt. Der große Priester Jesus hat das Unmögliche möglich gemacht. Das Schuldopfer, mit dem der Priester im alten Bund für den von einer Unreinheit geheilten Sühnung erwirken sollte, hat jetzt Jesus endgültig gebracht in der Sprache des Hebräerbriefes. Ja? Das ist dieses Reinigungsopfer, das Jesus gebracht hat, so sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 9, Vers 26b. Endgültig von Jesus dargebracht. Als er nämlich die Gottesferne aller Aussätzigen und kultisch Unreinen mit dem Verlust seiner Gottesgemeinschaft und mit seinem eigenen Leben bezahlte. Dass Gott dieses Reinigungsopfer als gültig angenommen hat, wird mit der Auferweckung des Sohnes durch den Vater allen klar gemacht. Sie sollen wissen, wie im alten Bund der Priester im Darbringen des Opfers, jetzt wieder Hebräerbrief, die Unreinen zur Reinheit des Fleisches heiligt, so wirkt jetzt das Blut des Christus, der sich selbst als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, ein für alle Mal. Dieses Opfer wird jetzt im Blut Jesu dargebracht. Und zwar ein für alle Mal. Und so, Zitat wieder Hebräerbrief, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Hebräer 10, Vers 10. Denn der hohe Priester Jesus hat mit einem Opfer, die geheiligt werden, haltet den Atem an, für immer vollkommen gemacht. So ein schönes Buch, der Hebräerbrief. Es schon lohnt sich schon, wenn man die alttestamentlichen kultischen Vorstellungen kennt. Dann versteht man, was der Hebräerbriefschreiber den Christen so zuspricht. Diese durch keine Unreinheit mehr zu beeinträchtigende und beeinträchtigte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist aber nicht nur zu jeder Zeit möglich, sondern auch an jedem Ort. Denn jetzt ist ja der Tempel überflüssig. Dieser Raum, der die Aufgabe hat, die heilige Welt Gottes mit der profanen des Menschen zu verbinden. Wenn es diese Aufteilung der Welt für den Christen nicht mehr gibt, brauchen wir auch keinen Tempel mehr. Braucht man diesen Tempel nicht, der die beiden Welten verbindet. In dem Moment, wo der Vorhang, der diese beiden Welten, die Welt Gottes von der des Menschen trennte, zerreißt, ist der Tempel überflüssig. Und jetzt kann jeder, der Christus in Christus heilig ist, selber dieser Tempel sein, in dem Gott bei seinen Menschen wohnt. Jetzt gilt Christus in euch, wie Gott Jahwe im Tempel war, so ist jetzt Christus in euch. Denn ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Weil ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, ist Christus in euch. Jeder kann jetzt unvermittelt durch Priester vor Gott treten, weil der hohe Priester Jesus die Verbindung zu Gott ein für alle Mal hergestellt hat. Und so ist es für Paulus, jetzt komme ich zu fast letzten Gedanken, fast sowohl eine Selbstverständlichkeit wie auch eine theologische Notwendigkeit, die Empfänger seiner Briefe einfach schlechtweg als Heilige anzureden. Wie kommt er dazu, einfach Heilige zu sagen? Die haben noch nicht mal ihren Mantel mit dem Bettler geteilt. Die haben hier was ganz anderes erlebt, was viel Radikaleres. Paulus redet alle Christen, an die er Briefe schreibt, immer wieder einfach als Heilige. Die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in, was weiß ich, Galatien. Nicht, weil sie nicht mehr sündigen würden, sondern weil sie in den Lebensraum und den Machtbereich Gottes, ihres Schöpfers, der jetzt auch ihr Erlöser ist, gehören. Sie sind nicht mehr Diener der Sünde wie einst, sondern Diener Gottes, Römer 6, Vers 17. Als heilige Diener gehören sie dem heiligen Gott. Aus diesen Einsichten ergeben sich Folgen für den Glauben der Christusgemeinde. Die Juden, die Jesus als ihren Messias und den eschatologischen Retter, also den endzeitlichen Retter angenommen haben, diese Juden erleben dies als die große Befreiung. Und sie sollen diese neu gewonnene Freiheit auch leben. Jetzt kann Jesus, der auferstandene und erhöhte Herr, Petrus, den Führer der Jerusalemer Gemeinde, in einer Vision auffordern, unreine Tiere zu essen, dort in Joppe auf dem Dach des Gerberhauses. Ihr kennt vielleicht diese Vision. Der Petrus sieht in einer Vision ein Tuch runterkommen, lauter kultisch unreine Tiere und die Stimme Jesu sagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, habe ich nie gemacht, werde ich auch nie machen. Ja, und das wiederholt sich einfach zweimal und dann geht das Tuch wieder weg. Und Petrus ist immer noch ein bisschen benommen von der Vision, ich sag's mal ein bisschen modern jetzt, ja. Dann macht es unten Ding-Dong. Petrus geht runter, öffnet die Tür und sagt, und da steht ein unbekannter Mensch vor ihm und sagt, du sollst mal bitte zu einem römischen Offizier kommen, der möchte gern von diesem Evangelium hören. Hör, römischer Offizier? Nee, nicht mit mir. In das Haus eines Heiden gehe ich doch nicht. Petrus, schlachte und iss. Du kannst dich nicht mehr kultisch unrein machen. Und dann geht der Petrus mit in das Haus eines Heiden, weil er sich sagt, ich kann mich da nicht mehr kultisch unrein machen. Jesus will, dass wir auch den Heiden das Evangelium verkünden. Das ist nicht nur für die Juden. Für mich ein ganz wichtiger Gedanke, es ist auch für die Juden. Wir dürfen es ihnen nicht verwehren. Aber es ist nicht nur für die Juden, es ist auch für die Heiden. Und damit beginnt die Heidenmission, dass Juden in heidnische Häuser hineingehen, mit Heiden Tischgemeinschaft haben und wissen, ich kann mich nicht mehr kultisch verunreinigen. Und trotzdem ist das für die erste jüdische Gemeinde ein ganz großes Problem. Der Petrus hat diese Freiheit, als er mit Heidenchristen zusammen an einem Tisch sitzt und Tischgemeinschaft mit denen hat, die aus den Heiden kommen und eigentlich kultisch unrein sind. Plötzlich geht die Tür auf bei dieser Gemeinde, wie nennt man das, Liebesmahl, sagen wir mal. Und da kommen dann so Autoritäten aus Jerusalem rein. Die sehen das ganz anders. Die sagen, wir gehen nie zu Heiden. Wir essen nicht mit Heiden. Wir machen es doch nicht kultisch unrein. Petrus sieht die, denkt, oh, da hinten sitzen die Judenchristen. Zack, setzt er sich schnell rüber zu den Judenchristen. Hat er aber nicht gemerkt, dass der Paulus das gesehen hat. Und Paulus, der sieht, der ist die christliche Freiheit bedroht. Und der hätte wahrscheinlich nichts gesagt, aber ihm geht's um den christlichen Glauben, um das Erlösungswerk Jesu, dass Menschen sich nicht mehr kultisch unrein machen können. Und deswegen stellt der Petrus vor der versammelten Gemeinde zur Rede und sagt, was bist du für ein Heuchler? Erst isst du mit den Heidenchristen hier und da, wo die Brüder aus Jerusalem kommen, die Konservativen, die das anders sehen als du, da kneifst du und setzt dich schnell zu den Judenchristen und tust so, als wenn du diese Freiheit nicht hättest. Damit hat der Paulus der Gemeinde einen sehr, sehr guten Dienst erwiesen und hat allen Juden gesagt, wenn ich zu Christus gehöre und von ihm neues Leben habe, dann kann ich nie mehr wieder aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus katapultiert werden. Auch wenn ich Schweinefleisch esse, wenn ich Blut esse, Blutwurst esse. Ja, war in meiner Kindheit so, durften wir nicht Blutwurst essen, weil es ja Blutgenuss im Alten Testament verboten war. Alttestamentliche Heiligungsregeln, die Jesus am Kreuz bewältigt und beseitigt hat. Das ist ein Beispiel, wie Christen jetzt mit den Folgen des Sterbens Jesu umgehen. Ich möchte aber noch ein anderes theologisches Fazit anhängen. Eins, das ich schon am ersten Abend thematisiert habe. Im Nachdenken über diese Texte und über die kultische Frömmigkeit, die Jesus mit seinem Sterben unheilvoll genug für ihn bewältigt hat mit seinem eigenen Leben. Kreuzestod ist der schlimmste Tod, den ich mir vorstellen kann. Und ich habe ja gesagt, mir ist die Bibel sehr wichtig. Und wenn ich da reingucke, muss ich sagen, die Dogmatik, die stimmt nicht. Die liegt schief mit ihrer Meinung, dass Gottes Heiligkeit eine richtende Heiligkeit ist. Und nachdem ich mir das alles so, also die Texte wahrgenommen habe und gemerkt habe, dass die Bibel was ganz anderes sagt als die christliche Lehre, habe ich gedacht, Bernd, Gottes Wort muss dich korrigieren dürfen. Gottes Wort muss uns korrigieren dürfen. Wir dürfen nicht mehr von einer den Menschen bedrohenden und richtenden Heiligkeit Gottes sprechen, nachdem sie ein letztes Mal in aller Radikalität den Sohn Gottes am Kreuz getroffen hat und er als der hohe Priester sein eigenes Blut als Reinigungsopfer eingesetzt hat, ein für alle Mal, uns zu gut. Diese Forderung bedarf aber einer Erklärung. Unsere Beschäftigung mit dem Kreuzestod Jesu hat uns gezeigt, dass Jesus durch seine Rettungstat die den Menschen bedrohende, richtende Heiligkeit, die im rituellen Kontext des Alten Testamentes wirksam war, außer Kraft gesetzt hat. Das ist das Ergebnis. Jesus hat die rituelle Heiligkeit Gottes außer Kraft gesetzt. Wie vage wir auch diese rituelle Heiligkeit Gottes bestimmen können, aber diese bedrohliche Heiligkeit ist von Jesus Christus mit seinem eigenen Sterben bewältigt und außer Kraft gesetzt worden. Folglich spielt diese, müssen wir fragen, es gibt ja noch die andere Heiligkeit Gottes, die nicht im Kultus relevant ist. Spielt die denn noch eine Rolle? Also okay, die rituelle Heiligkeit spielt für Christen keine Rolle mehr. Weil wir auf diesem von Christus eröffneten lebendigen Weg durch den Vorhang ins Heiligtum zum heiligen Gott gegangen sind. Aber wie ist es denn mit der anderen Heiligkeit Jahwes, der Rettenden, von der ich gestern Abend am Ende gesprochen habe? Begegnet uns die noch? Wird die außer Kraft gesetzt? Setzt sie sich durch? Meine Antwort: Jahwes in heilsgeschichtlichen Kontexten thematisierte rettende Heiligkeit wird nicht nur nicht beendet, sondern sie findet in Kreuz und Auferstehung Jesu ihre tiefste Erfüllung. Sie wird eigentlich als die eigentliche, schon im Alten Testament relevante Heiligkeit Gottes bestätigt. In Kreuz und Auferstehung erfüllt sich die rettende Heiligkeit Gottes. Hatte bereits in der Botschaft des Propheten Hosea, den wir gestern behandelt haben, Jahwes erbarmende und rettende Heiligkeit über seinen Entschluss gesiegt, Gericht zu üben, so findet diese Heiligkeit auf Golgatha ihren tiefsten Sinn und ihre letzte Vollendung, wo das Erbarmen Gottes über seinen Gerichtswillen siegt, beziehungsweise sich mit seinem Gerichtswillen verbindet und er den Sündlosen richtet und den Sünder begnadigt. In seiner Erlösungstat für die gesamte Menschheit offenbart sich Gottes rettende Heiligkeit auf unüberbietbare Weise. Und auch dieser Gedanke ist heute sehr angefochten. Immer wieder höre ich die Meinung, man kann doch unseren Zeitgenossen keinen Gott zumuten, der seinen eigenen Sohn für den Verbrecher richtet, den Sündlosen für den Schuldigen. Das geht doch gar nicht, das versteht doch keiner. Aber genau dieses Irrationale passiert auf Golgatha. Jesus opfert seinen Sohn, der keine Sünde kannte, damit die Sünder, die Rebellen, wieder in seine Gemeinschaft zurückkommen können und ewiges Leben haben. Das ist das Ergebnis. An der Stelle müssen wir unsere Vorstellung von der, unsere dogmatisch geprägte Vorstellung einfach korrigieren. Da müssen wir gucken, ob ich, ja. Und als Abschluss dieser meiner Gedankengänge möchte ich nochmal tatsächlich auf diese Aussage von Emil Brunner zurückkommen, der sagte: Die Heiligkeit Gottes richtet die Schranke auf, die Liebe Gottes reißt die Schranke ein. Der heilige Gott sagt: Alles für mich, nichts für dich. Die Liebe Gottes sagt: Alles für dich, nichts für mich. Ich sage: Die Bibel zeigt uns, der heilige Gott sagt: Nichts für mich, alles für dich. Das sagt der heilige Gott. Nichts für mich, alles für dich. Das, was Brunner für die Liebe Gottes in Anspruch nimmt, kann man ebenso für die Heiligkeit Gottes in Anspruch nehmen. Für uns hat das die weitreichende Folge, dass wir Christen nicht mehr von Gottes strafender, richtender oder lebensbedrohlicher Heiligkeit sprechen müssen und auch nicht mehr dürfen. Die Bibel muss uns korrigieren dürfen. Wer sich auf Jesus und seine Rettungstat am Kreuz beruft, darf und soll die Heiligkeit Gottes preisen als den tiefsten Ausdruck der Liebe Gottes, mit der er sich über uns Sünder erbarmt hat. Und zumal in dem Psalmen, das alte Israel ja schon in dem Psalmen Gottes Heiligkeit als seine Geduld und vergebende Gnade preist. Wer im neuen Bund an Gottes Heiligkeit appelliert, appelliert an Gottes Rettungstat auf Golgatha und damit an Gottes Vergebungsbereitschaft. Der rechnet konkret mit Gottes heiligem Willen, einen neuen Anfang mit seinem versagenden Kind zu machen. Der vertraut der Liebe Gottes, die selbst dem die Treue hält, der ihm untreu gewesen ist. So sagt es Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 3. 13. Wenn wir untreu bleiben, Gott bleibt uns treu. Und ich sage hier, so steht das da nicht, aber von unserem Thema her, Gott, der Heilige, tut das. Und hier schließt sich der Kreis. Der in kultischen Kategorien heilige Gott hat ein für alle Mal endgültig den Lohn der Sünde, Römer 6, Vers 33, seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ausgezahlt. Gott hat den Lohn der Sünde ausgezahlt, seinem Sohn Jesus. Und dabei hat er nicht aufgehört, der Heilige zu sein und uns als der Heilige zu begegnen. Doch ist die Heiligkeit, mit der er dem Sünder heute gegenübertritt, seine heilsgeschichtlich geprägte, als Rettung qualifizierte Heiligkeit, sowohl die des Retters aus der Sklaverei in Ägypten, als auch die des Retters aus der Sklaverei der Sünde. Und somit gehört dogmatisch formuliert Gottes Heiligkeit tatsächlich nicht auf die Seite des Hinrichtenden, sondern des Aufrichtenden Gottes. Zeigen bereits die heilsgeschichtlichen Texte und gottesdienstlichen Lieder im Alten Testament, dass Jahwes Heiligkeit und Liebe dort schon nicht als Gegensätze verstanden werden, so gilt das erst recht und umfassend nach Karfreitag, nach Ostern. Kreuz und Auferstehung Jesu erweisen endgültig und erweisen exklusiv die Heiligkeit als eine Variante der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, der Treue Gottes. Heiligkeit gehören zu Gottes Liebe, zu Gottes Gnade und zu Gottes Treue hinzu gehört. Weil dieser Gott in einer letzten Betätigung seiner kultischen Heiligkeit seinen Zorn nicht uns Sünder hat treffen lassen, sondern den Sündlosen, begegnen Christen in der Heiligkeit Gottes nicht seinem Zorn, sondern seiner lebenschenkenden Gnade. Für immer dürfen wir uns auf Gottes rettende, bewahrende und schützende Heiligkeit berufen. Gottes Gerichtshandeln an seinem Sohn auf Golgatha zeigt, wie grundlegend Brunner irrt, wenn er schreibt, der heilige Gott spricht, ich will alles für mich. Die Tatsache, dass Jesus am Kreuz unsere Gottestrennung zu seiner Gottestrennung macht, mein Gott, warum hast du mich verlassen, unseren Tod stirbt und um uns sein Leben zu schenken, diese Tatsache zeigt, dass der heilige Gott sagt, nichts für mich, alles für dich, für den ich meinen eigenen Sohn Jesus, den reinen Gottesknecht, unrein gemacht habe. Ähnlich wie Jahwe es seinem versagenden Volk im Nordreich Israel schon durch den Hosea zugesprochen hat. Genauso verheißt er es allen, die Jesus als ihren Retter bekennen und sich auf ihn berufen. Fürchte dich nicht, denn in meinem Zorn über deine Sünde und den Sünder, in meinem Gericht über die Menschen, das ich nicht an der Menschheit, sondern an Jesus, meinem Sohn, geübt habe, darin ist meine göttliche Gerechtigkeit zur Erfüllung gekommen. So hat der heilige Gott die Vergangenheit des Sünders bewältigt. In seiner Heiligkeit hat er sie bewältigt. In seiner Heiligkeit begleitet er uns liebevoll. In seiner Heiligkeit und als der Heilige gibt er uns, den Sündern, den in Christus geheiligten Sündern, schließlich für die Zukunft eine lebendige Hoffnung. Und weil das so ist, liegt es im Wesen dieser Heiligkeit Gottes begründet, dass wir als Christen zu Recht den Bezug zur kultisch-rituellen Theologie des Alten Testamentes und ihren zahlreichen unreinen und reinen Bestimmungen verloren haben. Haben wir nun mal, haben wir zu Recht, müssen auch nicht wieder dahin zurück. Und trotzdem lohnt es sich, dass wir uns mal klar darüber werden, was ist denn diese rituelle Heiligkeit, die gottesdienstliche Heiligkeit im Alten Testament. Haben wir das verstanden? Erschließt sich uns die Botschaft des Hebräerbriefes ganz, ganz anders und ganz neu. Ich hoffe, das habt ihr behalten. Der heilige Gott sagt, nichts für mich, alles für dich.